Also es ist jetzt eine spannende Zeit, wo wirklich auch so ein bisschen der Weg für die Zukunft festgelegt werden kann.
Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George und diese Woche wieder bei mir Guido Hentsch.
Überraschung, hallo, grüß dich.
Überraschung, letzte Woche warst du einmal nicht dabei, da saß da Matthias Niedung, das war Siehste? Auch ein sehr angenehmes Gespräch.
Aber der durfte länger.
Der durfte länger. Herr Guido, du hast ja immer nicht so viel Zeit montagmorgens, ne? Muss man ja dazu sagen.
Ja, ja.
So, aber ich glaube, das Gespräch hat sich getragen. Ihr könnt gerne nochmal reinhören in die Folge mit Matthias Niedung. Und schön, dass ihr diese Folge euch auch anhört, denn wir haben ja einiges zu besprechen, würde ich sagen. Wobei das Spiel gestern, wir nehmen auf Montag, die Uhr zeigt 9.02 Uhr, ist nicht ganz so ereignisreich war. Aber ja, Guido setzt schon an.
Kann mich kaum noch dran erinnern, muss ich sagen. Also wenn ich da die Höhepunkte zusammenfassen sollte, wäre ich relativ schnell durch. Ne?
Wir sprechen trotzdem nochmal drüber und wir sprechen auch über Martin Geistert. Der hat übernommen als kaufmännischer Geschäftsführer, wurde vorgestellt am Freitag. Wir schildern unsere ersten Eindrücke und blicken auch voraus auf die kommende Aufgabe. Da wartet wieder ein ganz schönes Spiel am kommenden Samstag auf den FCM. Aber Guido, wir fangen an. 0:0 in Paderborn. Glücklicher Punkt, erkämpfter Punkt. Definier das Ganze mal.
Ja, also einfach ein glücklicher Punkt, den du mitnehmen musst. Also es war ein Spiel, wo irgendwelche kaum Höhepunkte irgendwie stattgefunden haben. Und ja, Paderborn war unterm Strich, glaube ich, ein bisschen besser als der FCM. Haben ja auch einen ganz guten Lauf. Ich glaube, so jetzt die letzten Spiele dann doch so ein bisschen stabiler. Aber was ich eher spannend finde an Paderborn, ist wirklich, was der Kwasniok da immer sich so überlegt. Ich glaube, der ist taktisch sehr flexibel, so was er mit seinen Jungs sich austüftelt und immer mal was Überraschendes macht. Ja, die waren eine Spur besser als der FCM. Ich fand gerade so die ersten 15 Minuten der Partie, hatte der Club ziemlich die Badehosen an, war wieder ordentlich Freischwimmen angesagt. Viele hohe Bälle, die da reinsegelten und für ein bisschen Chaos sorgten. Aber dann hat sich das Ganze stabilisiert, aber wenn wir mal ehrlich sind, über die gesamten 90 Minuten, ich glaube, eine richtig echte Torchance für den FCM gab es eigentlich gar nicht.
Elhan Kuri könnte man zählen als halbe Chance.
Als ja. Torschuss würde ich zählen, aber nicht als echte Chance. Vielleicht noch eher die Situation für Ito, als er da weggerutscht ist, was mir aufgefallen ist am Anfang, ich glaube gleich dreimal irgendwie, wo ich dachte, hä, ist der Platz so schlecht, sind die Schuhe falsch.
Gute Bedingungen in Paderborn, Guido.
Ja, also auf dem Trainingsplatz. Vom Stadion hat keiner was gesagt.
Ja, stimmt. Gute Korrektur.
Also ich glaube, wenn er da vielleicht bei diesem Pass von Artig direkt irgendwie mit der Pike drankommt oder so, wenn er nicht wegrutscht, das wäre dann so wahrscheinlich die größte Chance des Spiels. Aber ansonsten, ja, aber hinten unterm Strich so viel Klares auch nicht zugelassen. Zweimal, dass Reimann wirklich zupacken musste. Noch einige Annäherungen, die für ein bisschen Schweiß auf der Stirn gesorgt haben. Aber alles in allem, glaube ich, ein Fußballspiel, was man relativ schnell vergessen würde, wenn es da nicht diese Szene um Lukas Schuler gegeben hätte.
Super Überleitung, da sprechen wir drüber. 79. Minute, Lukas Schuler kommt angesprintet. Lukas Kwasniok hat danach gesagt, mit 30 km/h, das gilt zu überprüfen. Aber war
ich glaube, der war noch schneller.
Ja, sehr dynamisch und trifft ihn eigentlich kaum, kriegt aber rot.
Wir wollen mal hören. Unser Trainer Christian Tietz, der hat, glaube ich, ganz gut gestanden.
Er war ja genau vor mir gewesen. Es war keine rote Karte. Und wenn dann, ich sehe natürlich nicht, was hinten drin passiert. Wenn dann überhaupt berührt, dann erst danach, wo alles schon vorbei ist, mit dem hinteren Teil oder Bein von hinten. Und deswegen, wenn überhaupt, dann ist es faul und eine gelbe Karte.
Also, ich muss sagen, er ist sehr, sehr ungestüm da reingegangen. Man fragt sich natürlich, warum. Es galt keine klare Torchance zu verhindern, konnte irgendwie zu unterbinden, warum auch immer. Ich glaube, da wollte er einfach mal so ein Zeichen setzen, war selbst ein bisschen frustriert, weil er die meiste Zeit wieder mal in der Luft hing, wie das ganz oft in den letzten Spielen beim FCM war. Aber ich glaube einfach, der Schiedsrichter, wenn er das erst so bewertet, dann ist es vielleicht okay. Aber wenn er dann den Hinweis bekommt vom Videoassistenten und sich das gefühlt nochmal 2 Minuten aus allen Blickwinkeln anguckt, dann muss er eigentlich auch zu der Entscheidung kommen, rot ist zu hart. Natürlich ist es völlig unnötig, da so hinzugehen, aber er trifft ihn ja jetzt nicht irgendwie zwischen den Beinen oder irgendwas, sondern er rauscht quasi einmal durchs Bild und im Nachgang an die Schussbewegung ja, bleibt das Bein irgendwie an ihm hängen und der geht dann zu Boden. Aber ich glaube, Rot ist da einfach zu hart. Noch dazu, wie gesagt, wenn man schon den Hinweis bekommt, Junge, du liegst da möglicherweise daneben, schau dir das nochmal an. Aber dann so konsequent dabei zu bleiben, finde ich unnötig. Also das hat für mich Beigeschmack und ich glaube, wenn du da einfach hingehst und sagst, Mensch, komm mal bei flach halten, entspann dich, gelb und alle drehen mal wieder ein bisschen runter, beschwert sich wahrscheinlich auch niemand großartig, außer vielleicht Paderborner Trainer. Aber ich glaube einfach, das war unnötig. Aber es war jetzt auch keine spielentscheidende Szene. Das muss man natürlich auch sagen. Der FCM war vorher nicht gut, war danach auch nicht gut. Es ist nichts mehr weiter passiert. Aber einfach insgesamt diese Bewertung finde ich einfach zu hart. Aber eben auch Lukas Schuler unnötig, da in so einer Situation ein Zeichen zu setzen. Vielleicht ist es einfach aus der Sicht heraus des Schiedsrichters, es muss da irgendwie ein Lerneffekt eintreten, aber finde ich ein bisschen unnötig. Ich glaube einfach, da liegt er falsch.
Naja, Lukas Kwasniok, der Paderborner Trainer, hat es ja danach ganz interessant erklärt, fand ich. Er sagt zum einen irgendwie, das war sehr dynamisch, wie er da reingegangen ist. Also ein bisschen später, ein bisschen früher, dann trifft er ihn halt auch. Ne? Das kann er gar nicht mehr kontrollieren. Ist natürlich nicht der Regel folgend, hat er auch gesagt. Ne? Die Regel sagt er ganz klar, du musst ihn halt treffen, damit es die rote Karte geben kann. Und vielleicht war es aber auch, zweiter Ansatz, eine Konzessionsentscheidung, weil Leon Bell hätte seiner Meinung nach eigentlich schon gelb-rot sehen müssen vorher.
Also da fand ich, zieht er eigentlich noch zurück. Also in der Situation habe ich einfach gedacht, das ist das Publikum, was jetzt natürlich Druck macht. Wir haben ja so eine ähnliche Szene in der Saison, glaube ich, schon mal gehabt, wo dann Daniel Heber dann ausgewechselt wurde. Ne? Ich weiß nicht, also man sieht es nicht immer so hundertprozentig, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass da in einer Zeitlupe nicht ganz so viel war. Trotzdem einfach dann die richtige Entscheidung, dann diesen Wechsel zu vollziehen. Also weil einfach das im Hinterkopf eines Schiedsrichters auch bleibt und wenn die von der Tribüne dann immer wieder der Hinweis sozusagen kommt, dann hätte er bei der nächsten Aktion wahrscheinlich auf jeden Fall gelb-rot gesehen und ja, ich fand eher noch, was dann aber tatsächlich so ein bisschen untergegangen ist, ich fand die Situation im Nachgang, diesen Schuss, den Reimann halten muss, war abtauchen muss, rechts unten.
Und dann Bockhorn, ne?
Bockhorn ein bisschen träumt und dann dachte ich eher, ist doch ein Elfmeter, aber ja. Es sieht so komisch aus, als kann natürlich sein, es wird ja nicht hundertprozentig im Bild aufgelöst, ob er da schon so ein bisschen auf Knickfuß gestanden hat, den Stand ein bisschen verloren hat beim Versuch des Nachschusses, aber für mich sah es nach dem Foul aus. Also
sieht so aus, als ob er den da umhaut, ne?
Aber keine Diskussion, kein Pfiff. Wahrscheinlich haben sie dann auch im Keller gesagt, pass auf Junge, ob wir dich jetzt darauf hinweisen, lass beim letzten Mal auch die Entscheidung nicht zurückgenommen.
Der macht eh, was er will. Der macht eh, was er will.
Ja, also insofern denke ich schon, war das ein unterm Strich ein sehr taktisches Spiel, in dem sich der FCM schwer getan hat. Aber ich liege dann so beim Fazit auf einer Wellenlänge mit Tobias Müller.
Aufgrund des Spielverlaufs würde ich schon sagen, dass es ein Punktgewinn ist. Wir sind aber heute einfach nicht in unser Spiel gekommen. Paderborn hat es relativ simpel gespielt und hat uns damit schon in der einen oder anderen Situation wehgetan. Ich denke, dass wir da offensiv einfach zu wenig Aktionen heute haben, um mehr verdient zu haben als ein Punkt. Aber wenn wir dann mal so einen Tag haben, dann ist es einfach wichtig, dass man dann 0-0 spielt und dass man dann mit was Zählbarem zumindest nach Magdeburg zurückfährt.
Und ich habe gelernt, der FCM hat die beste Defensive der Rückrunde.
Ja, absolut.
Wer hätte das gedacht?
Das steht dir noch auf meinem Zettel, Guido. Immer mit der Ruhe.
Wer hätte das gedacht?
Nicht zu schnell voranschreiten. Entschuldigung. Ja. Mehrere Sachen möchte ich noch anschneiden.
Schneid das mal bitte nochmal raus.
Nein, das mache ich nicht. Auf jeden Fall, du hast gesagt, unser Trainer, wir haben gesagt, wir wollen das immer transparent machen in jeder Folge. Warum du so sprichst, Guido?
Unser aller Trainer.
Weil nämlich FCM-Fan seit 1977 und parallel dazu, das habe ich noch nicht gefragt, FCM-Berichterstatter seit? Fragezeichen.
Also Ende 1990er.
Tolle Zahl, die ich mir merken kann. Ich muss das doch jetzt in jeder Folge sagen, deswegen.
Also nee, also irgendwie Ende 1990er Jahre.
1998, sagen wir jetzt.
Oder sowas.
So, wenn wir das jetzt sagen. Und eine Sache will ich gerne noch ansprechen, weil wir da auch eine Zuschrift bekommen haben vom Manuel. Es klingelt mein Handy hier, das gibt 5 Euro in die Strafkasse. Ich mache hier gleich mal auf lautlos. Schneiden wir nicht raus, lassen wir drin. Muss uns noch eine Strafe für mich überlegen. Auf jeden Fall, Manuel hat geschrieben in unserer Facebook-Gruppe, mir tut der Luca langsam leid, reibt sich da vorne auf, ohne wirklich mal einen guten Ball zu bekommen. Und du hast ja schon gesagt, vielleicht auch ein bisschen Frust dabei bei dieser Aktion dann, die zur roten Karte führt.
Ja, habe ich letzte Woche schon gesagt. Also ich habe das Gefühl, der bietet ganz oft was an, aber ich weiß nicht, ob das Zutrauen fehlt oder also seiner Kollegen einfach ihn öfter mal irgendwie anzuspielen und es gelingt auch ganz, ganz selten, dass er den wirklich mal in Fuß gespielt bekommt. Also dass er quasi mit einem flachen Ball irgendwie mal in die Spitze oder nach außen geht. Wenn, dann kommen die Bälle sehr, sehr steil, dass er so halb hoch irgendwie, die man schlecht kontrollieren kann. sind schwierig getimt, aber es kommt ihm ganz, ganz selten wirklich mal was bei ihm an. Gestern hat er diese eine Halbchance, wo er von hinten noch den Schubser bekommt, dann ja, wo er mal abschließen kann. Das ist die einzige Situation eigentlich in der Offensive, die für ihn übrig geblieben ist, aber andererseits ja von den Kollegen eben auch nichts, ne? Also eigentlich komplett die gesamte Offensive, Ito ohne Torschuss, Attic ohne Torschuss, glaube ich, alles so. Na, da war insgesamt nicht viel zu wollen. Und aber man muss natürlich auch sagen, Paderborn hat es auch in der Defensive gut gemacht. Ne? Also die standen da auch sehr stabil, haben da wirklich kaum irgendwas zugelassen. Das kommt dann natürlich auch dazu. Aber ja, ehrlich gesagt, wenn man jetzt mal so ganz knallhart urteilt, hat man ja das Gefühl, der FCM spielt seit Monaten ohne echten Mittelstürmer. Ne? Also dann egal, wer da auf dem Platz ist, die Mittelstürmer werden kaum gesucht, noch seltener gefunden. Und wenn dann mal irgendwie eine Halbchance da ist, ja, dann passiert meist auch nichts. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, da ist noch deutlich mehr rauszuholen, gerade über diese Position beim FCM. Und ja, ich habe jetzt doch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch die Zeit von Lukas Schuler beim FCM aufgrund dieser Saison zu Ende gehen könnte. Also er hat sehr, sehr gut angefangen, aber seit seiner Wiederkehr aus der Verletzung eben zwei Faktoren, unglücklich und selten angespielt und dann so ein bisschen als Hitzkopf jetzt auch nochmal schwierige Situation gerade für ihn.
Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal auch raus, ne? Doppelte Bestrafung wieder irgendwie, ne?
Es sei denn, jemand erkennt, dass der Schiedsrichter gesperrt hört, oder?
Ja, aber ein Spiel muss es, glaube ich, geben, ne?
Ja, wird auf jeden Fall, denke ich mal, klar. Wie gesagt, es ist eben einfach ein unnötiges, war dann der ganz, ganz große Zeigefinger, dass er das nicht machen sollte. Weiß er wahrscheinlich aber auch selbst, dass es Quatsch war, aber es ist eben so, wenn du quasi unsichtbar da vorne die ganze Zeit am Strafraum stehst, dann willst du wenigstens mal irgendwo auftauchen in der Zusammenfassung, und dann war es leider so ein bisschen überzogen.
War ja auch wirklich vollkommen unbedrängt, ne? Wie du sagst, kein Konter unterbunden, einfach ja, losgesprintet und ja, reingesprungen. Gut, aber dann lass uns zur Defensive kommen. Wieder zu Null gespielt, du hast es schon gesagt. Vierte Mal allein in diesem Jahr, bestes Abwehr-Rückrundenteam. Was ist da los? Wie ist das passiert? War ja die große Schwäche in der Hinrunde.
Wahrscheinlich müssen wir sagen, einfach Tobias Müller, ne?
Ist das so einfach, ja?
Also es kommt ja natürlich dazu, dass jetzt in der Winterpause auch nochmal, sag mal, im Mittelfeld auch noch etwas defensiver gedacht wurde, ne, in der Zentrale. Also das ist ja so der Kniff, der noch dazugekommen ist. Aber natürlich hat Tobias Müller da auch ein bisschen Stabilität reingebracht, einfach auch, weil er immer da ist, im Gegensatz zu Piccini vorher, wo du immer nicht weißt, na, wie lange geht's denn heute wieder gut, oder fällt da vor dem Spiel gleich mal aus, gibt's da wieder ein kleines Wehwehchen, und je länger du dann eben zusammenspielst, klappt das mit dem Abläufen auch besser, wobei ich fand, dass Tobias Müller jetzt in Paderborn an einigen Szenen ein bisschen nervös wirkte, ein paar Mal doch relativ leicht ausgespielt wurde, waren wahrscheinlich zu viel Verwandt und Bekanntschaft, Familie auf dem Rängen, wollte das besonders gut machen, und dann passiert das manchmal, aber unterm Strich, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, es waren zwei klare Chancen für Paderborn, dann ein paar Halbchancen, gerade so bei hohen Bällen, also viel zu viele Eckbälle zugelassen, das ist sehr, sehr schwierig, und ich weiß nicht, also ich glaube, da ist auch einfach so diese Aufstellung noch so ein bisschen das Problem bei diesen hohen Bällen, die wir ja immer gerade bei ruhenden Bällen so erleben. Zu den lange währenden Christian Beck-Zeiten, da stand immer ganz vorne am kurzen Pfosten, ne? Also gleich schon mal als Leuchtturm, alles was nicht wirklich als Bogenlampe, sag mal, kommt, wird da direkt vorne am kurzen Pfosten weggenommen, und wenn es eben als Bogenlampe kommt, haben die dahinter mehr Platz, sich zu stellen, und das sieht man beim FCM jetzt aktuell eher selten. Also da ist irgendwie, alle stehen da so ein bisschen im Raum, und dann mal gucken, was da passiert. Das ist sowas, wo man noch ein bisschen dran arbeiten muss. Die hohen Bälle nach wie vor, aber grundsätzlich insgesamt, das ganze Konstrukt ist jetzt in der Defensive besser aufgestellt. Das sieht man an den weniger Gegentoren, aber andererseits schießt der FCM auch etwas weniger Tore, dadurch, dass eben im Mittelfeld eher doch nach hinten noch mitgedacht werden muss dann.
Was macht eigentlich Brian Teixeira? Ich hatte gerade so ein Déjà-vu, ne, weil diese Diskussion haben wir ja vor 2 Monaten schon geführt, ne, und dann kam ja da eigentlich jemand. Mhm.
Ja, also ist vielleicht der Julian Pollersbeck unter unseren Stürmern. Wir werden es nie erfahren, möglicherweise. Wenn er nicht spielt, wird es auch keinen Grund geben, ihn im Sommer zu verpflichten. Also wenn man ihn nicht bald auf die Beine stellt und er ein paar Bewährungschancen bekommt, dann ist dieses Kapitel, glaube ich, ganz schnell wieder beendet. Es stand ja zuletzt irgendwie drei bis vier, fünf Wochen, keine Ahnung, irgendwie der Ausfall. Ich bin gespannt. Also ich würde ihn auch gerne mal sehen. Hat ja Charme, mal so einen Nationalspieler wieder im Kader zu haben. Aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es war wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen, um das Volk zu beruhigen. Wir haben in der Offensive nochmal was getan.
Abwarten. Bislang auf jeden Fall unglücklich, ja. Können wir festhalten. Ja. Lass uns nochmal zu einem Thema kommen, zum Abschluss, zu einem relativ großen Thema. Martin Geisthardt wurde am vergangenen Freitag vorgestellt als neuer kaufmännischer Geschäftsführer aus Haldensleben, hat mal als Spieler mit dem FCM den Landespokal gewonnen, hat auch mal beim HFC gespielt, glaube ich, auch im Nachwuchs, hat dann später, wenn ich das richtig gesehen habe, auch das neue Markenkonzept des HFC mit aufgestellt bei der Agentur, wo er gearbeitet hat, war jetzt aber 5 Jahre auch bei St. Pauli. Ja, Guido, wie hast du seine Vorstellung verfolgt? Was sind so deine ersten Eindrücke von ihm?
War schon mal ein großer Rahmen, ne?
War ein großer Rahmen. Da war kein Platz mehr, selbst kein Platz mehr, glaube ich, für den Pressesprecher auf dem Podium, ne? Also waren alle da. Also war, hat, glaube ich, auch gezeigt, wie wichtig das dem FCM ist und wie wichtig es vielleicht auch sein kann, ne?
Ja, natürlich, weil es ist ja jetzt auch so eine Möglichkeit der Weichenstellung, ne? Also wir haben ja auch gesagt, wo sehen wir den FCM vielleicht in Zukunft? Ich habe gesagt, erstmal so als gestandenen Zweitligisten. Ich denke mal, Klassenerhalt ist dies ja nicht das Problem. Du kannst relativ früh wieder planen. Du wirst dich jetzt weiter stabilisieren müssen. Die große Runde hat es natürlich auch angesprochen, dass der sportliche Erfolg schneller kam, als das Umfeld wachsen konnte. Da gilt es jetzt peu à peu nachzuziehen. Und es ist natürlich jetzt die spannende Zeit. Das wird einen neuen Stadionnamen geben. Das heißt, da passiert ja marketingtechnisch was. Dann wird ja mittelfristig irgendwie vielleicht von Intel ein bisschen mehr erwartet als, sag mal, neue Anzeigetafeln, die dann im Sommer kommen sollen. Also es ist jetzt eine spannende Zeit, wo wirklich auch so ein bisschen der Weg für die Zukunft festgelegt werden kann. Wenn man da jemanden hat, der schon so ein bisschen Erfahrung, der schon dies und das gesehen hat und weiß, wie der Hase läuft und der einen etwas besseren Umgang dann mit den Sponsoren pflegt, als das vielleicht bisher der Fall war, kann das dem FCM nur gut tun. Und die Vorstellung fand ich schon sehr souverän. Stand da, hat sehr viel Optimismus ausgestrahlt, ja, sehr, sehr freundlich, sehr offen, sehr herzlich gewirkt. Dann sollen wir ihn erstmal machen lassen, würde ich sagen.
Finde ich auch, aber so als Typ steht er dem FCM, glaube ich, gut zu Gesicht.
Ja, ich glaube, also wenn er das so rüberbringt, so zwischen Kumpelhaft und Fachwissen, ist das eine gute Mischung. Ja, jetzt ist. Wird natürlich jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis er sich da eingefuchst hat. Ne? Muss ja alles erstmal ein bisschen hoch und gegengerechnet werden, geguckt werden, was ist da im nächsten Jahr möglich, was kommt eben durch den möglichen neuen Stadionnamen rein, wo haben wir jetzt Ausgaben, Trainingsgelände, die Frauenmannschaft kommt dann offiziell mit dazu, sie ist ja eigentlich jetzt schon mit dabei, kommt aber ab im Sommer offiziell mit dazu, da muss man auch einiges ein bisschen dann anders steuern und machen, wobei es finanziell, glaube ich, nicht halt so groß reinschlagen wird. Aber da sind, glaube ich, viele spannende Aufgaben und er hatte jetzt ein paar Jahre Zeit zu reifen bei einem kleinen Hamburger Club, jetzt kann er beim großen FCM dann zeigen, was er gelernt hat.
Durch Blut, Guido, wahrscheinlich bald bei einem Erstliga-Club aus Hamburg, muss man dazu sagen. Du hast damals, als Alexander Wahler ja, entlassen wurde, beziehungsweise sich von ihm getrennt wurde, gesagt, du kannst vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen, warum Martin Geisthardt jetzt von Pauli, angehendem Aufsteiger, zum FCM wechselt. Hast du es jetzt besser verstanden nach der PK?
Naja, so hundertprozentig nicht, aber was so durchklang mit einer kleinen Tochter und dass man dann eher nochmal die Oma in der Nähe hat, wenn irgendwas ist. Ich glaube, vielleicht ist das jetzt einfach auch so ein bisschen, dass die Familie jetzt bei ihm auch noch etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Dann ist das vielleicht so ganz gut, wenn man dann sagt, okay, dann besinnst du dich wieder mehr auf deine Wurzeln und hast hier nochmal so ein bisschen den Rückhalt aus der Familie. Vielleicht sind auch 5 Jahre in Hamburg einfach genug, weiß ich nicht, wenn man hier so ein bisschen aus der ländlichen Provinz kommt, dass man sagt, nee, ich brauche dann doch mal wieder so den Duft des Bördebodens und meine frischen Kartoffeln vom Feld.
Den Duft des Bördebodens. Schön formuliert. Ja. Ja, aber ich glaube auch, was eine Rolle gespielt hat, Geschäftsführer ist natürlich nochmal was anderes als Marketingleiter, ne?
Ja, bloß ich meine, dann hätte das auch im Sommer machen können, ne? Also so einen Aufstieg hätte ich vielleicht also gern noch so mitgenommen und die sagt, du hast da auch deinen Anteil dran.
Ich glaube, wir müssen ihn auch nochmal in den Podcast einladen. Er schien ja da sehr offen.
Unbedingt.
Ja.
Aber dann, so wie er geredet hat, wird das noch länger. Dann,
weißt du? Du, ich habe hier Zeit, weißt du? Das ist vollkommen in Ordnung. Die Melanie hat uns geschrieben und sie schreibt, Martin Geisthardt sprach eventuell davon, dass der FCM sein aktuelles Selbstbild, / Selbstverständnis, / Image noch nicht so ganz gefunden habe. Im Vergleich zu St. Pauli, wo das ja mehr als klar ist. Was aber wichtig sei, wenn man sich weiterentwickeln und Partner finden wolle. Also, welches Selbstbild-Image hat Guido vom FCM? In welche Richtung würde er die Außenwirkung weiterentwickeln? Und welche Werte sind ihm wichtig? Und findet er, dass die Meinung der Fans bei diesem Prozess relevant ist?
Oh, das waren ja ganz schön viele Fragen. Also ich habe so das Gefühl, dass der FCM sich jetzt seit Christian Tietz so ein bisschen gewandelt hat. Für mich war der FCM früher wirklich so Ärmel hoch und richtig rein. Ja, statt des Schwermaschinenbaus auch so ein bisschen. Also wir kämpfen und machen und tun. Wobei es immer großartige Fußballer gab, technisch auch, ne? Also Maxe Steinbach, Jürgen Pomerenke etc. Also da war auch die spielerische Note immer mit dabei. Aber für mich ist es auch immer so ein bisschen alles geben. Also mein Anspruch ist immer an die Mannschaft gewesen, alles raushauen, und wenn du am Ende nach dem Abpfiff auf dem Rücken liegst, weil du nicht mehr kannst und verloren hast, dann sagst du, okay, mehr ging heute nicht, aber diesen Anspruch habe ich eigentlich immer. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, einfach aufgrund des Spielstils, den wir jetzt erleben unter Christian Tietz. So die etwas feinere Klinge, es gibt es nicht mehr mit einem Knüppel, sondern es ist eher so ein bisschen Florettfechten. Und da, jetzt ist es schon so ein bisschen schwierig, ne? Den Schwermaschinenbau haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Vielleicht sind wir jetzt so Captain Future mäßig, ne, mit Intel und so, alles so ein bisschen. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen, da wirklich so ein Ding zu finden. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Verein, der seine Kraft einfach aus der Historie auch zieht, glaube ich, und dieses Selbstvertrauen. Aber es ist schon im Moment schwierig, weil das ganze Ding relativ im Wandel ist, ne? Du kannst auch nicht mehr sagen, du hast irgend so ein, ich sag mal in Anführung, wirklich räudiges altes Stadion, wo hier noch so der Schweiß von alten Tonbeuteln in der Kabine ist und auf der Toilette heimlich geraucht wurde. Das ist ja alles nicht mehr, ne? Also es ist wirklich ein bisschen schwierig. Der Titel Stolz des Ostens ist auch schon vergeben.
Absolut, also wir merken, es ist schwierig. Ja.
Also vielleicht hat aber der Martin Geisthardt da eine tolle Idee, aber ich glaube einfach, dass der FCM sich in letzter Zeit auch, sag mal, aufgrund der Fans, die überall wirklich für ordentlich Stimmung sorgen, und der spielerischen Weiterentwicklung, dass viele sagen, ey, guck mal, toller Fußball, jetzt ja in mehr Köpfen angekommen ist, auch über dem Tellerrand hinaus, aber so ein spezielles Image ist wirklich, finde ich, auch sehr schwierig.
Ich hake nochmal nach, Fans mit einbeziehen oder irgendwas festlegen und dann sagen, hier, bitte.
Naja, was willst du machen? Willst du da jetzt irgendwie hier wie unsere Landesregierung, das Land der Frühaufsteher, willst du beim FCM irgendwas sagen, weiß ich, das Land oder der Club der kleinen Dribbler oder ich weiß nicht, was man da, ob man da wirklich irgendwie so eine Überschrift jetzt braucht. Also es ist schwierig.
Wir sind gespannt.
Ja.
Und wie gesagt, wir besprechen das hoffentlich auch bald nochmal mit Martin Geisthardt. Lass uns zum Abschluss nochmal nach vorne gucken. Nächster Spieltag, ich habe schon gesagt, eigentlich nächstes Highlight, ne? Samstagabend wieder.
Ja.
20:30 gegen Nürnberg.
Ja, ist so die Gewichtsklasse des FCM, finde ich so. Ja, wenn man sieht, so in der Tabelle so ähnlich.
2 Punkte vor, glaube ich, ne?
Ja, und dann auch immer mal so zu Hause gewinnen, auswärts mal ein bisschen schlechter und so. Also ja, das passt gerade ganz gut zusammen, ne? Das Duell der beiden Clubs.
Der Club gegen den Club. Und übrigens, in Nürnberg jetzt, ich habe geguckt, nochmal gewonnen. 2:1 gegen Braunschweig, davor 5-mal in Folge sieglos. Unter anderem gegen Fürth gewonnen, ist ja das Derby.
Ja, ja.
Frankenduell. Ja,
also deshalb sage ich, also es ist so ein bisschen mit Auf und Ab.
Auf und Ab in der Saison.
Ja, aber wo man aber sagt, ja komm, zu Hause liegt der Vorteil dann wieder auf der FCM-Seite. Und der Platz ist wieder ein bisschen besser als in Paderborn. Und abends, wenn das Flutlicht angeht, ist es sowieso immer was ganz Besonderes. Also ich freue mich immer drauf. Ich finde es ein bisschen sehr, sehr spät. Habe ich letztes Mal schon gesagt, 20:30 ist immer so, oh, den ganzen Tag, wie lange noch? Kannst du jetzt endlich losgehen? Und ja, aber nee, ich denke, das wird wieder ein richtig sehr unterhaltsames Spielchen werden. Ich glaube, Nürnberg wird auch versuchen, was mitzunehmen. Das passt schon ganz gut, denke ich. Bin gespannt. Es war ja diesmal zu erwarten, dass dieselbe Startelf ist. Weiß nicht, ob mal wieder umgestellt wird. Aber fand jetzt auch so, wie gesagt, Ito hat sich jetzt nicht unbedingt aufgedrängt auf seiner Position. Schuler wird jetzt fehlen. Vielleicht gibt es dann mal wieder den einen oder anderen Wechsel. Und ich denke mal, das Stadion wird auch ganz gut gefüllt sein.
Du musst einfach ein bisschen länger schlafen, Guido.
Ja, ich muss auch noch arbeiten.
Also. Ach, das auch noch?
Ja,
also, das ist. Ja, das wird ein spannender Samstag und wir sprechen dann nächste Woche wieder drüber.
So machen wir das.
Guido, vielen Dank für deine Expertise.
Jawohl.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, bitte abonnieren bei Spotify, iTunes und Co. oder uns auch in der ARD Audiothek hören. Überall, wo es geht, 5 Sterne dalassen. Wir freuen uns sehr. Und in unsere Facebook-Gruppe kommen, die heißt wie dieser Podcast. Neues vom Krügelplatz. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.